Guten Morgen miteinander. Es ist schön, einfach mit euch weiter in diesem Thema unterwegs zu sein. Die Gerechtigkeit, um die es heute geht, grundsätzlich diese Reihe, dieser wunderbare Gott, mit dem wir uns beschäftigen wollen, auch um einfach tiefer ins Staunen über ihn zu kommen. Und wir saßen heute Morgen hinten im Gebetsraum zum Beten zusammen und sind auf die Frage gekommen, wie viele denn eigentlich in diesen Kleingruppen unter der Woche dabei sind und sich einfach damit beschäftigen, mit diesem Thema. Gib mir mal kurz ein Handzeichen, wie viele das so sind. Sehr schön, sind wirklich sehr, sehr viele. Es freut uns, dass das so angenommen wird und wir hoffen, dass einfach das Ziel, auch das wir damit haben, die Hoffnung, die wir damit verbinden, dass die aufgehen darf und wir wirklich Gott tiefer erkennen. Und ich will auch noch das eine sagen, ich finde das immer wieder spannend. Achim hat das sehr verantwortlich gemacht und hat mich die Woche gefragt, ob ich so Lieder hätte oder wüsste, die zur Predigt passen. Und ich habe ihn hängen lassen, sage ich mal vorsichtig. Da ich ihn gut kenne, war ich etwas mutiger in der Art und Weise, ihn hängen zu lassen. Er hat es mit Humor aufgefasst. Und ich finde das so cool, dann zu sehen, was daraus wird. Also ohne, dass ich das jetzt als Entschuldigung da nehme, das in Zukunft immer so zu machen, wie ich es bei Achim gemacht habe. Aber einfach zu sehen, wie ganz, ganz, also alle Lieder uns einfach mitnehmen in die Gedanken, wie ich sie auch für die Predigt bekommen habe. Und wir von ganz vielen Liedzeilen einfach Linien finden zu den Gedanken, um die es dann jetzt auch geht. Ja, ich wäre dir dankbar, wenn du meine Nachricht jetzt nicht jedem zeigen würdest, die ich dir geschickt habe. Weil so nett war sie wirklich nicht. Genau, also wir wollen einfach tiefer in sein Wesen einsteigen und heute geht es, wie gesagt, um Gottes Gerechtigkeit. Ja, ich, Jahwe, bin gerecht und ich musste beim letzten Mal vor 3 Wochen schon sagen, dass dieser Satz so ganz wörtlich vielleicht nicht in der Bibel steht. Ich habe ihn zumindest nicht gefunden, aber wir finden dort dann so Aussagen von Gott selber, wie zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 21, wo er selber eben sagt, einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Ja, da sagt er ja im Grunde, ich bin gerecht und rettend. Ja, dieser Satz würde zu ihm passen. Ich, Jahwe, bin gerecht. Und unser Leitvers, den ich so über die Predigt heute Morgen stellen möchte, kommt aus Psalm 33, Vers 5. Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsverse, die ich versuche, möglichst auswendig hinzubekommen, wo es heißt, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade Jahwes oder der Gnade des Herrn, je nachdem, wie ihr es im Ohr habt. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Gott ist gerecht und tatsächlich ist er nicht nur gerecht, sondern er liebt Gerechtigkeit. Er liebt Gerechtigkeit. Und vielleicht ist einer der ersten Gedanken, die jetzt jemandem kommen, dass er denkt, Mensch, aber wenn Gott doch so Gerechtigkeit liebt, warum ist dann in dieser Welt so viel Ungerechtigkeit? Warum tut Gott nichts gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die immer wieder passiert, die wir in den Nachrichten beinahe täglich geliefert bekommen? Und das ist eine sehr gute Frage, die hier absolut richtig ist. Wenn du diese Frage hast, bist du herzlich willkommen hier in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Gedanken über diese Gerechtigkeit Gottes auch im Blick auf diese Frage heute Morgen beantworten zu können. Warum wir dann im Moment so viel Ungerechtigkeit erleben. Und dazu fangen wir ganz vorne an. Also wirklich ganz vorne. als die Welt noch so war, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Denn jetzt gerade ist die Welt nicht so, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Und das wäre ein erster von vier Gedanken. Am Anfang hat Gott eine hundertprozentige, natürliche Gerechtigkeit erschaffen. Eine Welt erfüllt von einer hundertprozentigen, natürlichen Gerechtigkeit. Denn tatsächlich hat Gott am Anfang diese Welt mit Pflanzen, Tieren und Menschen erschaffen, die in einer vollkommenen Harmonie gelebt haben. In einem vollkommenen Frieden, einem tiefen, unzerbrechlichen Frieden und einer absoluten, vollkommenen, natürlichen Gerechtigkeit. Mit natürlicher Gerechtigkeit meine ich, dass das eine Welt war, wo die Menschen für ihr Miteinander keinerlei Regeln brauchten. Dieses Miteinander von Mensch und Tier hat ohne Regeln funktioniert. Also zumindest ohne Regeln, die dieses Miteinander geordnet hätten. Ich weiß, und der eine von euch denkt das jetzt auch, da gab's eine Regel, aber die hatte ja nichts mit diesem direkten Miteinander zu tun. Ne? Belügt euch nicht, seid nett zueinander, helft euch gegenseitig beim Einkaufen oder beim Äpfelpflücken oder was auch immer. Es war eine natürliche Gerechtigkeit, wo es eigentlich in diesem Sinne nichts zu regeln gab. Und das zeigt uns zunächst mal Gottes Herz. Das, was er eigentlich will, das, was ihm vorschwebt. Er liebt diese Gerechtigkeit, diese Harmonie, diesen Einklang. Das ist das, was er will. Das ist sein Herz. Und seine Sehnsucht und sein großes Ziel, auf das er zuarbeitet, ist, dass es so wieder wird. In dieser Ewigkeit, auf die wir uns eben ausgerichtet haben in diesem Lied, dass wir diese Ewigkeit, in der es wieder so sein wird, wie es ganz am Anfang war, dass das unser Zuhause wird. Das ist sein Wunsch, seine Hoffnung. Hätten wir gerade nicht diese Predigtreihe, hätte es letzte Woche eine Predigt über einen Abschnitt aus Johannes 14 gegeben, wo Jesus vorher den Jüngern große Verfehlungen ankündigt. Ja, die Jünger werden einiges falsch machen in den nächsten Tagen und Wochen, sagt er dort. Und dann sagt er, aber habt keine Angst. Ich werde euch eine Wohnung im Himmel vorbereiten. Und wenn die soweit vorbereitet sind, dann komme ich. Und hol euch. Wer von euch war schon mal auf einer tollen großen Feier eingeladen? Okay, doch ein paar. Okay. Ja, war, gebt zu, war rhetorisch. Die nächste Frage ist nicht rhetorisch. Da will ich jetzt wirklich eine echte Meldung. Wer ist zu dieser tollen Feier, zu der er eingeladen wurde, vom Gastgeber abgeholt worden? Niemand. Noch niemand. Also tatsächlich, letzte Woche habe ich über den Abschnitt geredet, da war ich ja nicht hier, da hat sich einer gemeldet. Beziehungsweise zwei, es war ein Ehepaar. Jesus sagt, wenn ich da fertig bin im Himmel mit den Wohnungen für euch, dann komme ich und hol euch ab. Dass ihr auch ja kommt. Vielleicht denkt ihr dann noch im letzten Moment, oh nee, jetzt habe ich doch keine Lust. Ich hol euch, das ist ein Versprechen. Ich mache da alles für euch fertig und dann hole ich euch, weil das sein Wunsch ist, weil das sein Herzschlag ist, dass du dort bist und diese Harmonie, diesen Einklang, diese natürliche Gerechtigkeit erlebst. Das ist sein Herzschlag. Und jetzt kann ich nicht in alle Details gehen, aber es war dann tatsächlich der Mensch, der diese natürliche Gerechtigkeit zerstört hat. Durch seine Entscheidung und durch sein Handeln, also durch die Entscheidung und das Handeln des Menschen, kam es letztlich dazu, dass sich im Menschen dieser Hang zum eigenen Vorteil entwickelt hat. Biblisch könnte man das auch als eine Facette, also ein Aspekt von Sünde bezeichnen. Dieser Hang zum eigenen Vorteil, der tatsächlich, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, ist angelesenes Halbwissen, aber tatsächlich ist der auch psychologisch durchaus nachgewiesen, dass der Mensch einen Hang zum eigenen Vorteil hat, vor allem in Verknappungssituationen. Es ist nicht mehr viel da auf dem Buffet. Ja, oder bei Corona. Das Klopapier wird knapp. Und dann kommt dieser Hang zum eigenen Vorteil in uns durch. Wenn es knapp ist, dann muss ich 3 Packungen mitnehmen, damit ich auf jeden Fall hab. Also ist psychologisch nachgewiesen, erforscht. Nicht von Christen. Und dieser Hang zum eigenen Vorteil führt letztlich zu vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Es ist der Hang zum eigenen Vorteil, der genau dazu führt. Es gibt keine natürliche Gerechtigkeit mehr. Ja, wir wollen tendenziell nicht den Ausgleich, sondern den eigenen Vorteil. Und das schaukelt sich dann letztlich hoch. Und das führt uns zu einem zweiten Aspekt oder zu einem zweiten Punkt im Blick auf Gottes wunderbare Gerechtigkeit. Nämlich Gott gibt dann, um das Ganze zu regeln letztendlich, vollkommen gerechte Regeln. Wir nennen das gemeinhin auch Gebote. Vollkommen gerechte Gebote. Gott hat mal sehr zentral an einer Stelle in der Geschichte so 10 Grundgebote erlassen. Ne? Die 10 Gebote, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die habe ich hier jetzt noch einmal etwas verkürzt, damit sie auf eine Folie kommen. Seht es mir nach, wenn da vielleicht der ein oder andere Aspekt nicht so zu 100% getroffen oder dabei ist. Spannend ist, in ganz vielen Menschen fängt es, wenn die das jetzt lesen, fängt es an, da so einen gewissen Widerstand zu entwickeln. Ne? Dieses Du sollst. Dass da damit jeder Satz auch losgehen muss. Du sollst. Wer darf mir das sagen? Du sollst. Ja, Eltern dürfen das vielleicht ihren Kindern sagen, aber dann hört es auch schon auf. Wenn das nicht fast schon passiv-aggressiv ist oder aktiv-aggressiv. Und manche sagen deshalb, nein, das sind keine Gebote, sondern das sind Gottes Angebote. Das sind 10 große Freiheiten, in die Gott dich stellt. Und du darfst dich darauf einlassen. Das sind dann wahrscheinlich die, die das auch bei ihren Kindern dann versuchen, ne? Und sagen, Kind, ich habe ein Angebot für dich. Du brauchst dein Zimmer nicht unordentlich zu lassen. Ich gebe dir die große Freiheit, jetzt aufzuräumen und danach Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen. Also ich gebe zu, ich habe es nie probiert, vielleicht hätte es ja geklappt. Aber ich hatte nie den Mut. Ich habe so meine Zweifel. Funktioniert nicht, ne? Das sind keine Angebote. Das sind Gebote. Das sind Ansagen. Klare Ansagen von Gott, weil wir Menschen das brauchen. Also wirklich funktioniert das aber eigentlich auch nur, wenn man irgendwie noch eine Konsequenz dran hängt. Ein Punkt. In Flensburg oder sowas. Und leider denken wir Menschen dann zu kurz und übersehen die Schönheit und Gerechtigkeit, diese wunderbare Gerechtigkeit Gottes, die sich hinter diesen Sätzen verbirgt. Denn ganz ehrlich, ich möchte in dieser Welt leben, wo sich alle Menschen daran halten. Ich wünschte mir so sehr, wir hätten eine Welt, in der niemand klaut, in der niemand tötet, in der niemand sich in anderer Leute Ehen einmischt. Ich wäre so froh, wenn ich zufrieden wäre, wirklich zufrieden wäre mit dem, was ich hätte und nicht neidisch wäre auf das, was jemand anders hätte. Wenn ich wirklich zufrieden wäre, so gerne würde ich in dieser Welt leben, wo dieser wunderbare Wille Gottes Wirklichkeit wäre. Was für eine wunderbare Idee, die sich dahinter verbirgt. Gott hat eine wunderbare Gerechtigkeit mit uns vor. Die wünscht er uns und daran arbeitet er. Und leider ist diese Welt nicht so, weil sich eben in mir immer wieder gegen diese Regeln etwas wehrt, weil ich mir selber Gott sein will. Mach's mir vielleicht nicht unbedingt bewusst, dass das letztlich der Gedanke dahinter ist. Aber wenn nicht Jahwe mein Gott ist, wer ist dann meine höchste Instanz? Dann bin ich es. Und so kommen wir jetzt dann unserer Anfangsfrage wieder nahe. Warum lässt Gott die Ungerechtigkeiten zu? Warum verhindert er sie nicht, wenn er doch eigentlich Gerechtigkeit will? Am Anfang uns diese wunderbare, natürliche Gerechtigkeit geschaffen hat. Wir haben sie zerstört als Menschen. Er versucht sie zu regeln mit seinem wunderbaren Willen. Warum tut er nichts dagegen? Was geht in ihm vor? Und damit kommen wir zu einer dritten Facette, zu einem dritten Aspekt, zu einem dritten Punkt von Gottes Gerechtigkeit. Und die ist jetzt tatsächlich im ersten Moment, wenn man das so liest, für den einen oder anderen erstmal anstößig. Denn der dritte Punkt ist, Gott ist zornig wegen unserer Ungerechtigkeit. Das ist etwas, was an vielen Stellen in der Bibel thematisiert wird, gezeigt wird. Und das mag neben dem, dass es anstößig ist, vielleicht auch in einer neutralen Art und Weise den einen oder anderen überraschen, ja, weil einfach dieser Gedanke ist, ja, aber Gott liebt uns doch. Gott liebt uns doch so sehr von ganzem Herzen, wie passt das mit Zorn zusammen? Das geht doch gar nicht zusammen. Schließen sich Liebe und Zorn nicht irgendwie aus? Das ist ein spannender Punkt. Wobei, so spannend ist er vielleicht gar nicht. Ne? Kann ich mein Kind lieben und trotzdem manchmal zornig auf mein Kind sein? Also ich kann's. Und könnte es sein, dass dieser Zorn vielleicht manchmal auch berechtigt war, kann ich jetzt zumindest dankenswerterweise sagen. Ja, weil sie vielleicht tatsächlich nicht das getan haben, was sie hätten tun sollen. Wo ich an sich dazu neigen würde zu sagen, ja, dort ist tatsächlich Zorn dann auch an der richtigen Stelle. Denn was ist denn Zorn? Zorn ist doch unsere Reaktion auf ein Unrecht. Jetzt lösen wir das mal von dem familiären Gedanken. Wenn ich sehe in den Nachrichten, was Menschen passiert, und ich sage das jetzt einfach mal, auch wenn das schockierende Worte sind, wenn ich von Massenvergewaltigungen höre, wenn ich von Kindesmissbrauch höre oder wenn ich von Amokläufen höre, dann muss ich die Leute gar nicht kennen, die darunter leiden, die davon betroffen sind. Ich werde einfach zornig, ich werde wütend über dieses Unrecht und empfinde das nicht als unpassend grundsätzlich. Es ist zunächst mal ein Gefühl, eine Reaktion, die dort hingehört, weil sie markiert, hier wird ein Recht gebrochen und eigentlich müssen wir alles tun, damit das nicht mehr passiert. Also ohne jetzt hier irgendwelche Parolen nahelegen zu wollen. Ihr versteht das bitte alles sehr grundsätzlich so kurz vor der Wahl. Ja. Es geht mir nur um den Zorn, nicht um eine Wahlempfehlung. Auf die Politiker komme ich gleich noch. Ja, warum sollte Gott, der noch eine viel tiefere Beziehung zu all diesen Opfern, zu all diesen Leidtragenden hat, weil es seine Geschöpfe sind, ich kenne die Leute ja nicht mal und bin schon wütend. Warum sollte Gott nicht, der diese Menschen kennt und liebt von ganzem Herzen, warum sollte er nicht zornig sein? Ich finde, das passt. Ich fände es eher komisch, wenn er nicht zornig wäre, wenn sowas passiert. Ja, Gott hat Augenblicke des Zorns. Und das ist gut so, weil es uns zeigt, dass es ihm nicht egal ist, wenn Menschen Leid tragen, sondern er leidet mit ihnen. Und so reagiert Gott dann. Jetzt steht noch die Frage im Raum, ja gut, aber machen tut er jetzt irgendwie immer noch nichts. Gefühlt. Gott reagiert zweigleisig auf diese Ungerechtigkeit. Zum einen, und das ist jetzt nochmal schwer für uns zu schlucken, zum einen lässt er uns Ungerechtigkeit und Leid erleben. Das ist das, was er tut. Wir haben den Hang zur Ungerechtigkeit. Und deshalb müssen wir das erdulden, wenn Menschen diesen Hang zur Ungerechtigkeit auch haben und ausleben. Das ist eine der Konsequenzen, die Gott setzt. Ja, ganz pointiert sagt Jesus mal, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wer sich ungerecht verhält, der wird auch das Unrecht erdulden müssen in dieser Welt. Und das Wesen der Ungerechtigkeit ist, dass sie ungleich verteilt ist. Deswegen trifft es den einen anders als den anderen. Aber wir müssen erleben, wer wir sind. Ich muss erleben, wer ich bin. Das ist so eine Art Spiegel, den Gott mir vor Augen führt. Und wir rebellieren dagegen und sagen, aber das habe ich nicht verdient. Aber das hat der nicht verdient. Aber Gott behandelt das sehr grundsätzlich und hält dir und mir den Spiegel vor und sagt, doch, du bist Teil des Problems. Du bist Teil des Problems. Und das ist eine der Kernerkenntnisse, die wir haben müssen. Und damit sind wir im Grunde an dieser Stelle, am sensibelsten Moment wahrscheinlich von dieser ganzen Predigt. Das ist eine der Grunderkenntnisse, die wir haben müssen und der wir uns stellen müssen, dass wir ein Teil dieses ganzen Problems sind, der Ungerechtigkeit. Das ist das, was die Bibel Sünde oder auch Schuld nennt. Wir sind Teil der Schuld, Teil der Sünde. Und solange wir das schönreden oder kleinreden in Bezug auf uns persönlich oder auch auf uns Menschen, sind wir dazu verdammt, diese Ungerechtigkeit in Anführungsstrichen auch unser Leben lang und unsere Ewigkeit lang zu erleben. Das ist die eine Art, wie Gott reagiert, das eine Gleis, das er fährt, dass er dich letztendlich die Konsequenzen deines Handelns erleben lässt, in dieser Welt und in der Ewigkeit dann auch. Bis du erkennst, dass du Teil des Problems bist und dich aus dir heraus auch nicht verändern kannst. Und im Grunde steht Gott gerade vor dir und klopft an deinem Herzen und an deinen Gedanken an und sagt, bitte stell dich dem. lass diesen Gedanken zu. Lass ihn an dein Herz ran, damit ich dir helfen kann. Damit ich dir helfen kann. Denn das zweite Gleis, das Jesus, das Gott fährt, ja, in dem, wie er jetzt handelt in Bezug auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt, ja, das zweite Gleis, das er fährt, das führt uns zu einem vierten Punkt von Gottes wunderbare Gerechtigkeit. Und dieser vierte Punkt zeigt uns, Gott macht dir und mir eine vollkommene Gerechtigkeit. Ja, Gott selbst, er ist die Lösung und schafft eine Lösung. Ich kann mich nicht verändern. Ich werde diesen Hang zur Ungerechtigkeit aus meinem Herzen nicht rausbekommen. Deswegen bin ich verloren, so formuliert das die Bibel, in Ewigkeit. Aber dann, nach dieser Diagnose, und wenn ich mich dem wirklich stelle, bietet Gott mir etwas an. Gott liebt diese Gerechtigkeit so sehr, dass er es nicht bei dem belässt, bei dieser Diagnose und uns verloren gehen lässt, sondern er liebt uns und Gerechtigkeit so sehr, dass er mir auf seine Kosten die Chance gibt, an einer vollkommenen Gerechtigkeit teilzuhaben, die ich nicht erwirke durch meine Bemühungen, sondern die Gott für mich erwirkt hat, gemacht hat. Ja, diesen Richterspruch Gottes, dieses Urteil, das Gott über mein Leben spricht, dass ich Ungerechtigkeit erdulden muss, letztlich bis in die Ewigkeit hinein, genau diesen Rechtsspruch, dieses Urteil trägt Jesus, der Sohn von Gott, für mich an meiner Stelle. Er nimmt das auf sich. Er stirbt am Kreuz. Und er war derjenige, der sein Leben lang hier auf der Erde, also den Teil seiner Existenz, den er hier auf der Erde verbracht hat, wirklich 100% gerecht gelebt hat. Er hat vollkommen gerecht gelebt und hätte deshalb niemals die Ungerechtigkeit erleben müssen und dürfen. Er hat gerecht gelebt. Aber er trägt das Unrecht. Er trägt die ungerechte Behandlung, nimmt das auf sich und stirbt am Kreuz als absolut Gerechter, als vollkommen Gerechter. Und sein Angebot an dich ist, ich bin dort an deiner Stelle gestorben, für dich. Und wenn du dich darauf berufst und das für dich in Anspruch nimmst, darauf vertraust und sagst, okay, das will ich für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus die Konsequenzen für mich getragen hat, dann bist du frei. Dann musst du immer noch durch diese Welt durch, weil diese Welt ist, wie sie ist, und die verändert Gott dann auch in diesem Grundprinzip nicht mehr, dass es hier ungerecht bleiben wird, einfach damit alle Menschen anfangen, über sich selber nachzudenken. Aber für die Ewigkeit hast du eine Lösung. In der Ewigkeit hast du die Chance, an dieser wunderbaren Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei, mit dieser absoluten Gerechtigkeit, die Gott dann wieder machen wird, diese Wohnung, die Jesus gerade vorbereitet für uns, dort Anteil zu haben. Nicht, weil du es schaffst, irgendwie ein gerechter Mensch zu werden oder ein gerechterer Mensch zu werden. Das wäre auch nicht schlecht und da darfst du dir auch Mühe geben. Du darfst auch Gott um Hilfe bitten, dass er dir dabei hilft, dann doch wenigstens ein stückweise gerechter zu werden in dieser Welt. Aber das bringt dich dem Himmel nicht näher und der Ewigkeit mit Gott, sondern diese Erkenntnis, ich kann es aus mir heraus nicht. Ich werde diesen Hang niemals vollständig überwinden, den ich da habe. Aber ich habe verstanden, dass Jesus die Konsequenzen für mein Handeln auf sich genommen hat. Er hat für mich eine hundertprozentige Gerechtigkeit erwirkt. Und es gibt dazu eine wunderbare Passage in der Bibel, die es auch absolut wert ist, auswendig gelernt zu werden. Hebräer 10, Vers 14 bis 17. Ich bin nur, wenn ich hier vorne stehe, immer so aufgeregt, dass ich es nicht auswendig hinkriege. Deswegen lese ich es ab. Aber eine wunderbare Passage. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Was für eine Nachricht. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und dann geht's weiter. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Ja, also jetzt werden Zitate aus der Vergangenheit, wo Gott das schon angekündigt hat, als Jesus noch gar nicht auf der Welt war. Da hat Gott schon angekündigt, dass es da etwas wirklich Revolutionäres geben wird in der Zukunft. Ja, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist schon lange bevor Jesus auf der Erde war. Denn zuerst oder zum einen hat er gesagt, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Also Gott wird uns innerlich verändern und dann ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Was für ein krasser Satz. Ich denke oft an Dinge, die Menschen mir getan haben. Also ob oft oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke manchmal dran. Gott sagt, ich denke nicht mehr dran. Ich denke da gar nicht mehr dran. Ist irgendwie aus meinem Kopf gestrichen. Es ist schwer vorzustellen, dass Gott Dinge vergessen kann oder nicht mehr dran denken kann, aber er kann das. Er sagt, ich denke da nicht mehr dran. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist und deine Ungerechtigkeit, die Konsequenz deiner Ungerechtigkeit getragen hat, wenn du das glaubst, darauf vertraust, dann denke ich nicht mehr an das, was du getan hast. Dann ist es irgendwie weg. Was für eine Zusage. Gott schafft für mich eine vollkommene Gerechtigkeit. Ja, Gott macht dir und mir eine vollkommene Gerechtigkeit. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade Jahwes. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade Jahwes. Gottes Sehnsucht und Gottes Ziel ist diese Welt, diese Ewigkeit, die erfüllt ist von einer natürlichen Gerechtigkeit, in der wir gar keine Regeln mehr brauchen, weil wir einfach wieder vollkommen in Einklang mit Gott, mit den Mitmenschen, mit der Natur leben. In der Ewigkeit, in der neuen Welt, die Gott machen wird. Zwischenzeitlich gibt uns Gott vollkommene, gerechte und eigentlich in sich wunderschöne Regeln an die Hand, die im Grunde das Ziel haben, ein solches Leben zu ermöglichen. Wir schaffen es nur wieder nicht, das zu realisieren. Und so zeigt er uns, dass er tatsächlich diese Momente des Zorns hat. Über unsere Ungerechtigkeiten, unter denen unsere Mitmenschen leiden. Er guckt dann nicht teilnahmslos zu. Aber es überwiegt seine Liebe letztendlich. Und er macht für uns durch Jesus Christus eine vollkommene Gerechtigkeit, durch ein Opfer, dadurch, dass sich Jesus an dieser einen Stelle als absolut Gerechter opfert, sind wir ein für alle Mal geheiligt und gerecht gesprochen und dürfen das wissen und müssen nicht mehr zweifeln, auch wenn wir wieder diesen Hang zur Ungerechtigkeit bei uns erleben. Wir wissen, es ist erledigt in Christus oder wie es Jesus selber dann am Kreuz als seinen letzten Satz gesagt hat, es ist vollbracht in ihm. Ich bete mit uns. Jesus, und wir sind darauf angewiesen, dass du uns überführst, dass du unsere Gedanken an diese Punkte lenkst, dass wir in der Lage sind, das zu erkennen und dem zuzustimmen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das tust, dass du da dran bleibst und uns so wirklich zu dir ziehst und wir das erkennen, was du für eine Gerechtigkeit als Ziel hast und was du auch dafür getan und gegeben und geopfert hast, damit wir an dieser Gerechtigkeit teilhaben. Und ich bitte dich, dass wir dann in dieser Woche, in der kommenden Woche, wenn wir uns auch in den kleinen Gruppen mehr Gedanken drüber machen, da einfach noch tiefer wirklich einsteigen und dich erkennen und deine wunderbare Gerechtigkeit. Amen.